4. Wenn das rote Licht leuchtet, ich muss noch mal gucken, ob das stimmt, ob wenn das rote Licht leuchtet, das aufnimmt.
Jetzt nimmt's auf.
Guten Morgen nochmal alle miteinander. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar eine Postkarte. Und schaut euch das mal an. Und dann sagt doch mal, welches von den beiden Teilen ist das größere? Das ist langweilig mit euch. Ja, ich finde auch, dass das Rote größer aussieht. Also, ja, genau. Also die Kinder, deswegen hätte ich die Kinder noch gebraucht. Die hätten ganz sicher gesagt, dass das Rote größer aussieht. Ja, also eins sieht auf jeden Fall größer aus als das andere. Aber Fakt ist,
ja, es haben auch schon einige von euch erkannt, sie sind genau gleich groß. Ja, das Thema, über das ich heute reden möchte, da bin ich inspiriert worden durch manche Dinge, die jetzt in unserem Outreach so passiert sind, auch beim Feedback, verschiedene Gespräche, die ich vor den Sommerferien hatte. Und die Karte ist mit einem Wort überschrieben, nämlich mit dem Wort Vergleiche. Und in unserem Alltag braucht uns das gar niemand zu sagen. Da braucht uns gar niemand dazu aufzufordern, weil eigentlich tun wir das andauernd. Schon als vom Babyalter her fangen die Eltern an, ihre Kinder zu vergleichen. Welches hat mehr Haare als das andere? Welches hat zuerst durchgeschlafen? Wer hat zuerst geredet? Wer hat zuerst den ersten Zahn gekriegt? Die ganze Kindheit ist letztendlich geprägt von Vergleichen. Weniger von uns selber als schon mal von den Eltern. Die Eltern vergleichen ständig ihr Kind mit anderen und geben dann auch ihre Ergebnisse, wenn sie positiv ausfallen, gerne ihrem Freundeskreis preis. In der Kindheit geht es dann weiter. Wer kann schneller rennen? Wer kann höher klettern? Wer ist gescheiter beim Puzzeln, geschickter beim Radfahren? Wir werden verglichen und wir vergleichen uns auch selber. Das ist wie unser Leben lang, wie in unsere Gene hineingelegt. Wir haben so das Gefühl, wir kommen da gar nicht raus aus diesem Vergleichen. Es geht ja später dann weiter, wer hat die besseren Noten, wer ist besser in Mathe, wer hat das bessere Abitur, wer hat den besseren Arbeitsplatz, wer hat die besseren Arbeitsbedingungen, wer hat das schönere Haus, wer hat das größere Auto, wer hat mehr Geld. Und wir Frauen dann auch, wer hat die hübschere Nase, wer hat die schönere Frisur, wer hat die bessere Figur. Wir bleiben wie genetisch da drin. Aber was macht dieses Vergleichen letztlich mit uns? Letztlich fühlen wir uns eben entweder besser oder schlechter. Und sehr oft eher schlechter. Weil wir dazu neigen, das Negative oft mehr zu bewerten als das Positive. Und dieses Vergleichen und dieses Gefühl, was sich damit für uns verbindet, das hat Auswirkungen, zwar massive. Unter Umständen beschließen wir schon sehr früh in unserem Leben, bestimmte Dinge gar nicht mehr zu tun, weil der Vergleich für uns vielleicht negativ ausgefallen ist. Und so entscheiden wir uns, dass Sport vielleicht überhaupt gar nicht unser Ding ist, weil die anderen immer schneller rennen, immer höher springen, immer weiter hüpfen können. Und wir sagen, nee, Sport mache ich nicht mehr. Oder wir steigen nie wieder auf dem Fahrrad vielleicht weniger, aber vielleicht auf die Rollschuhe, auf die Schlittschuhe, weil wir uns nicht so geschickt anstellen und sagen, ja, das ist eben nichts für mich. Oder aber wir trauen uns nie mehr mitzusingen. Es gibt viele Leute, die singen einfach mal grundsätzlich nicht mehr, obwohl man gar nicht so genau sagen könnte, ob sie eigentlich eine bessere oder schlechtere oder gute oder schlechte Stimme hätten. Sie singen einfach nicht mehr, weil sie irgendwann mal für sich entschieden haben, die anderen können das sowieso besser. Und manchmal sogar mit Dingen, die uns eigentlich Spaß machen würden. Aber wo wir denken, was soll ich jetzt ein Bild malen, wenn dann jeder sagt, oh, hat das deine Tochter gemalt, die gerade im Kindergarten ist. Wir machen vielleicht verschiedene Dinge gar nicht mehr, obwohl sie uns Spaß machen würden, weil wir im Vergleich für uns selber oder auch von außen verglichen schlechter wegkommen. Wir versuchen, das Gefühl von schlechter natürlich zu vermeiden, indem wir die Dinge lassen, die uns dieses Gefühl vermitteln würden, oder uns einfach nur noch mit Menschen umgeben, die noch schlechter sind wie wir in einer bestimmten Sache. Also ich gehe dann vielleicht schon noch zum Joggen, aber bloß mit Leuten, die einfach schlechter joggen als ich. Oder die... Du joggst gar nicht. Also bewusst oder unbewusst. Manches geschieht auch unbewusst. Dessen sind wir uns gar nicht bewusst, dass wir uns vielleicht mit dem Freundeskreis umgeben, indem wir uns einfach immer besser fühlen oder gut fühlen und bestimmte Personen meiden, die uns das Gefühl von nicht so gut geben würden. Oder wir ziehen uns total zurück und trauen uns gar nichts mehr vor anderen. Wenn man als Kind ausgelacht worden ist, wenn man irgendwas aufgeführt hat oder so und dann als Erwachsener irgendwann mal sagt, nee, also ich mache nie wieder irgendeinen Sketch. Ich mache nie wieder Kinderarbeit. Ich trage nie wieder irgendwas vor, weil ich habe mich als Kind vielleicht mal verhaspelt und dann haben die anderen gelacht. Und dann, das sind manchmal Dinge, die bis in unser, die wir mit 60 noch mit uns rumschleppen, wo vielleicht im Kindergarten passiert sind. Wo wir sagen, nö, das mache ich nicht mehr, weil da komme ich schlechter weg. Obwohl es manchmal völlig irrational ist, weil das ja heute ganz anders wäre. In der Predigt habe ich mal gehört, dass das der eigentliche Fluch ist vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dass wir nämlich glauben, entscheiden zu können, was gut ist und was böse ist, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was besser ist. Dass Gott genau das nicht wollte. Dass wir uns anmaßen, das zu entscheiden. Letztlich zu urteilen. Dass er gar nicht wollte, dass wir diese Gabe in uns in irgendeiner Weise haben, damit genau das nicht passiert. Weil nämlich dieses Vergleichen nicht nur Auswirkungen auf mich selber hat, sondern auch auf mein Selbstverständnis, sondern auch auf alle meine Beziehungen. Ich fühle mich schlecht, wenn jemand was besser kann. Ich erlebe das ganz oft, dass Leute mir so begegnen und sagen, ja, du kannst es. Und du, wenn ich das so gut könnte wie du, dann würde ich mich das auch trauen. Und ich denke mir, hey, vor 5 Jahren konnte ich das auch noch nicht so gut oder vor 10 Jahren. Ich habe auch irgendwann mal angefangen und bin halt heute da, wo ich jetzt bin. Aber wenn man nie damit anfängt, kommt man auch nie irgendwo hin, wo man jetzt ist. Mir hat es eben zum Glück nie an Selbstvertrauen gefehlt, Dinge auszuprobieren und einfach was zu tun, was ich vielleicht auch jetzt nicht gleich gut konnte. Aber es ist nicht wie hineingeboren. Aber dieses Vergleichen hat ganz viele Leute lange Zeit abgehalten, in ihr persönliches Potenzial zu kommen. Ich weiß noch, ein Event in Lochau, das hat sich mir in meinen Kopf eingebrannt für alle Ewigkeiten. Das ist schon ganz, 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 ganz lange her. Und wir hatten da so ein Leiter-Event, also wo wir halt von der Dienstgruppe Seelsorge zusammen waren, was vorbereitet haben. Und dann ging es eben so darum, die verschiedenen Aufgaben aufzuteilen. Und irgendwie hat dann jemand gesagt, Marie-Louise, das könntest doch du. Und dann ist die völlig oben raus und hat gesagt, nein, sie macht das nicht und sie macht überhaupt nichts und sie kann überhaupt hier am wenigsten und sie kann überhaupt gar nichts. Und wenn sie irgendwas wie wir alle könnten, wir alle seien ja viel besser als sie und sie übernimmt da nichts, weil es alle alles besser können als sie. Und wenn ich mir heute Marie-Louise angucke, die leitet jetzt die Dienstgruppe, die leitet einen ganzen Haufen Zeugs und macht ganz tolle Sachen. Und ich glaube, dass das damals der Durchbruch war. Dass sie zum ersten Mal sich selber eingestanden hat, wie sie sich eigentlich sieht im Vergleich zu anderen und dann das Feedback von uns gekriegt hat, wie wir sie sehen und einfach aber auch ermutigt worden ist, Dinge einfach mal auszuprobieren. Aber dieses Vergleichen, das blockiert uns komplett. Und es verhindert auch Beziehungen. Dass man mit manchen Leuten gar nicht mehr Beziehungen haben will, weil man sich ständig schlechter fühlt. Besser oder schlechter, Wie fühle ich mich im Vergleich mit anderen, mit bestimmten Personen in meiner Familie, in der Gemeinde, im Hauskreis, am Arbeitsplatz? Wir können uns oft schon gar nicht mehr über was freuen, dass jemand etwas besser weiß oder kann, weil wir uns dadurch schlechter fühlen. Und wenn jetzt, anstatt dass wir uns freuen würden, was lernen zu können von jemand, fühlen wir uns schlechter. Ich hatte neulich erstmal wieder so eine Situation, wo ich gedacht habe, ja genau, das ist es. Ich habe in der Allianz eine Frage gestellt, eine theologische Frage. Und alle haben es irgendwie gewusst und haben eine Antwort drauf gegeben, in einer Art und Weise, die aber auch mir vermittelt hat, sag mal, weißt du das echt nicht? Und dann habe ich so kurz gedacht, wie fühle ich mich jetzt? Also bin ich jetzt dankbar, was gelernt zu haben, weil sie das alle wissen? Oder fühle ich mich jetzt gerade irgendwie blöd, weil es alle wissen und ich nicht? Und jeder kennt vielleicht so Situationen, wo es einem dann so geht. Und wir können uns dann oft gar nicht mehr darüber freuen, dass wir jetzt was gelernt haben, weil wir uns einfach erstmal blöd fühlen. Und es ist schade, weil wie schön wäre es, wenn es anders wäre. Wir ziehen uns vielleicht zurück oder wir beneiden die anderen auch um Dinge oder warten sie im anderen Fall als Angeber ab. Ja, der muss sich immer irgendwie groß raustun oder so ein Angeber. Wir trauen uns auf der anderen Seite aber auch nicht mehr offen Fragen zu stellen, wenn wir was nicht wissen, weil wir denken, ja, die anderen denken dann, ich bin blöd. Anstatt, dass wir was fragen würden, um eben nicht dumm zu sterben, wie ich das immer sage. Also, wir trauen uns nicht mehr mitzusingen, wir trauen uns vielleicht nicht mehr irgendwo uns zu bewegen und zu tanzen. Wie viele Leute ich schon in Workshops hatte, die einfach ein ganz großes Problem haben mit ihrem Körper und mit überhaupt sich zu bewegen, die gerne tanzen würden, aber sagen, nee, das mache ich nicht, weil dann denken ja die anderen, das ist irgendwie blöd und sieht blöd aus. Ganz viele Dinge, die wir uns nicht mehr trauen. So viel Unfreiheit kommt da in unser Leben rein und genau das wollte Gott nicht. Genau darum wollte Gott nicht, dass wir vom Baum der Erkenntnis essen. Stellt euch mal eine Welt vor, in der jeder Mensch seine Einzigartigkeit von Gott erkennt und glücklich und zufrieden mit sich als Person ist. Eine Welt, in der wir uns nicht vergleichen, in der wir nicht urteilen, wer besser ist und wer schlechter. Eine Welt, in der ich okay bin und du okay bist. Und jeder auf sich guckt mit dem Blick, ich bin okay, auch wenn ich anders bin. Und der andere ist auch okay, auch wenn er anders ist. Auch wenn er ein bisschen komisch ist, aber im Prinzip ist er okay. Wenn wir uns selber nicht mehr minderwertig fühlen würden und wo ich stolz auf mich sein kann, ohne stolz zu werden, wo ich einfach das, was mir gegeben ist, genießen kann und entdecken kann und leben kann. Ohne mich besser, schlechter zu fühlen, ohne mich zu vergleichen. Das war das, was Gott wollte für uns, für jeden Einzelnen von uns. Gott wollte, dass jeder in dem, was er ihm geschenkt hat, in seiner Persönlichkeit, mit seinen Eigenheiten, mit seinen Einzigartigkeiten leben kann, ohne sich zu vergleichen. Und da kommen wir jetzt wieder zu den Puzzleteilen vom Anfang. Vieles ist ja auch nur scheinbar größer oder besser. Aber in Wirklichkeit sind diese beiden Teile gleich groß. Und in Gottes Augen sind wir alle gleich groß oder gleich klein. Je nachdem, aus welcher Perspektive wir Gottes Blick auf uns sehen. Also in Bezug auf seine Größe sind wir alle gleich klein. Aber in seinen Augen sind wir alle gleich groß, gleich wertvoll, gleich liebenswert und gleich wichtig. Gott liebt mich nicht mehr, weil ich was besser kann. Er liebt mich nicht mehr, weil ich mehr weiß. Er liebt mich nicht mehr, weil ich dicker oder dünner bin. Oder, was auch immer. Er kann nicht mehr mit mir anfangen, wenn ich schlauer bin oder in einem Bereich mehr begabt bin. Es gibt so einen Spruch in der Vineyard, den ich total lieb. Der heißt: Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Und das ist letztendlich das zentrale Thema. Jeder von uns ist berufen in die Nachfolge. Und wenn wir zu dieser Berufung Ja sagen, dann gibt uns Gott die Gaben, die wir für diese Berufung brauchen. Die brauchen wir gar nicht selber mitzubringen. Klar nützt er dazu auch unsere natürlichen Eigenschaften. Die hat er ja aber auch schon in uns reingelegt. Er weiß ja nicht erst seit gestern, was er morgen mit uns vorhat. Sondern er hat uns von Anfang an auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen, zu einem bestimmten Ziel, für eine bestimmte Berufung und hat Dinge in uns hineingelegt, die es zu entdecken gilt und die er dann fordern und freisetzen will in uns. John Wimber, der Leiter und der Gründer, der frühere Leiter und Gründer der Vineyard, hat seinen Leitern immer aufs Herz gelegt, und das habt ihr auch schon oft von mir gehört, bei der Suche nach neuen Leuten, Leitern nicht nach Leuten mit Begabung zu gucken, sondern das kriegt Gott immerhin, hat er gesagt, sondern auf ihren Charakter zu schauen und auf ihre Liebe zu Jesus. Ist jemand treu, ist jemand zuverlässig, liebt jemand Jesus von ganzem Herzen, und den nimm als Mitarbeiter. Und dann wird der schon lernen, was er lernen muss. Der hat eine Geschichte, die mich immer wieder fasziniert, ist, dass er war Rockmusiker und hat viele Bands geleitet, und deswegen ist die Vineyard auch sehr lobpreislastig und musikgeprägt. Und irgendwann kam sein Nachbarsohn zu ihm und hat gesagt: Hey, du spielst doch in einer Band, 12 oder 13. Da hat er gesagt: Ja, darf ich am Sonntag mitspielen? Und dann hat er schon immer gesagt: Ja, was spielst denn du? Ja, E-Gitarre. Ja, und wie lange spielst denn du schon E-Gitarre? Ja, ich habe eine, noch gar nicht. Aber ich würde mal üben bis Sonntag. Und dann hat John Wimmer gesagt: Ja, dann kommst du dann Sonntag halt mal in die Gemeinde. Und dann kam dieser Junge, der John Wimmer hat gesagt, der hat dann auch wirklich tagelang E-Gitarre geübt. Also er hat sich schon überlegt, ob das eine gute Idee war. Aber Sonntag kam er in die Gemeinde. Und der John Wimmer hat ihn einfach hinten hingestellt mit seiner E-Gitarre, und wir alle haben schon gedacht, was kommt jetzt? Und dann hat er gesagt: Ich habe ihn einfach nicht eingestöpselt. Aber was hat das? Und dann hat er erzählt, dieser junge Mann ist heute Leiter über 17 Lobpreisbands in der Vineyard. Weil das hat ihm was vermittelt. Hey, ich traue dir zu, dass du mit deiner Leidenschaft von Gott benutzt werden kannst. Und Gott kriegt es hin mit dir, wenn du diese Leidenschaft mitbringst. Und da, denke ich, ist oft unser Vertrauen zu Gott eben aus dieser Ursünde raus so klein. Wenn wir auf uns selbst schauen, wie tun wir das dann? Tun wir das mit Liebe und Annahme und Stolz, Gottes geliebtes Kind zu sein? Oder mit Kritik und Ablehnung und Missmut über das, was wir nicht haben, was andere haben? Gestern stand in der Bibelstelle, die ich gelesen habe: Noch ehe ich dich im Mutterleib geformt habe, habe ich dich ausersehen. Wohin ich dich sende, dahin sollst du gehen. Jeremia 1. Und das Vergleichen in unserem Leben, das verhindert es genau das. Das verhindert genau, dass ich dahin gehen kann, wo Gott mich hinsendet. Das verhindert letztendlich, meine Berufung zu entdecken und zu leben. Unter anderem. Es gibt auch noch andere Dinge, die das verhindern können. Aber eine der Dinge, warum ich vielleicht nie in meine Berufung komme, ist, dass ich einfach immer mich vergleiche mit anderen und nicht schaue: Gott, was hast du mit mir vor? Was hast du mit mir gewollt? Und Gott möchte, dass wir uns nicht vergleichen. Aber nun ist eben schon gegessen von diesem Schicksalsbaum. Und in uns allen steckt es drin. Aber dennoch können wir hier und heute beginnen, unser Denken zu erneuern. Wie Paulus das im Kolosserbrief sagt: Erneuert euer Denken. Wir können vor Gott hintreten und wir können uns von ihm heilen lassen. Wir können uns heilen lassen von den Urteilen, die wir selber über uns gesprochen haben, die aber auch andere über uns gesprochen haben: Du bist nichts, du kannst nichts. Wir können das ans Kreuz bringen und in den Tod geben und Jesus bitten, uns immer wieder neu zu zeigen, wie siehst du uns? Und dann dem mehr glauben als diesem Alten. Wir können aber auch um Vergebung bitten für alle Urteile, die wir gefällt haben über uns. Oft sind es wir selber, die uns am härtesten beurteilen. Oder am negativsten. Uns selber vergeben, wo wir uns verurteilt haben, wo wir uns Dinge abgesprochen haben. Wir können anderen vergeben. Und wir können natürlich auch um Vergebung bitten für alle die Urteile, die wir über andere gesprochen haben. Weil auch das passiert. Ständig und dauernd. Dass wir Leute in irgendwelche Schubladen stecken oder irgendwie ein Bild von ihnen entwickeln, ob das nun gerecht oder ungerecht ist. Das Ziel ist letztendlich Freiheit, ganz ich zu sein, so wie Gott mich geschaffen und gewollt hat, ohne Groll, ohne Missgunst, ohne Ablehnung und ohne Selbstzweifel. Sagen zu können, ich habe diese Gaben und in diesen Gaben will ich leben. Wenn aus gut besser am besten, gut auch gut und auch noch gut wird, oder am besten und am besten, dann wird unser Leben sehr viel erlöster und unsere Beziehungen werden sehr viel entspannter werden. Und darum sollten wir letztendlich konstant beten, dass das geschieht. Dass wir rauskommen aus dieser Knechtschaft der Sünde, die letztlich entsteht durch dieses Vergleichen. Und dass wir hineinkommen in unsere Einzigartigkeit, wie Gott uns geschaffen hat. Und das wünsche ich von ganzem Herzen uns für das nächste Jahr. Manche zählen ja immer von Schuljahr bis Schuljahr. Irgendwie denke ich auch manchmal so, nach den Herbstferien geht irgendwie wieder was Neues los. Nach den Sommerferien, die schon langsam in die Herbstferien übergehen. geht wieder was Neues los. Ich wünsche uns das, dass wir immer mehr auf uns selber schauen, was Gott in uns hineingelegt hat und nicht auf die anderen schauen, was Gott in die hineingelegt hat und in mich nicht, sondern was hat Gott mir gegeben und wie kann ich das ganz persönlich einbringen ins Reich Gottes, damit der Platz, an dem Gott mich haben will, ausgefüllt ist mit dem, was dort nötig ist, nämlich mir. Amen.